Wir sind wieder da. Der Hölle Nord Podcast ist zurück aus der Sommerpause. Eigentlich wollten wir euch vor dem Saisonstart der SG am Mittwoch bei GWD Minden die Folge mit Jim Gottfriedsson präsentieren. Da hattet ihr uns auch fleißig Fanfragen zugeschickt. All das holen wir nach. Es gab da terminliche Probleme. Deswegen ist diese Folge zu diesem Zeitpunkt nicht zustande gekommen. Aber das wird noch passieren. Stattdessen präsentieren wir euch eine andere Folge, und zwar mit Kai Bendixen und Inge Berlemann, den guten Seelen der SG, den Mädchen für alles bei der SG. Die Folge haben wir nämlich schon im Laufe der Vorbereitung aufgenommen und damit wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß. Bis dann.
Hölle Nord, der SHZ-Handball-Podcast mit der SG Flensburg-Handewitt.
Ihr könnt mir glauben, auf diese Folge freue ich mich tatsächlich, seit wir angefangen haben, den Hölle Nord Podcast überhaupt nur zu planen. Wir haben heute zwei Leute zu Gast, deren Bedeutung für die SG Flensburg-Handewitt man gar nicht so leicht greifen kann, glaube ich, weil die so viel machen für diesen Verein. Und zwar sind das Inge Berlemann. Hallo Inge.
Hallo.
Und Kai Bendixen. Hi Kai.
Hallo.
Ich bin Yannick Schabbert, ihr hört den Hölle Nord Podcast, herzlich willkommen dazu. Und es wurde auch mal wieder Zeit, Marc, dass du dabei bist, Marc Blockhus. Hi Marc.
Ja, vielen Dank, schön, dass ich dabei sein kann und vor allem dann nach so langer Zeit Kai und Inge auch mal wiedersehen kann auf diesem Wege. Also ich freue mich drauf.
Genau, denn du hast die beiden ja damals erlebt, als du mal bei den Profis geschnuppert hast, an den Profis geschnuppert hast. Darüber werden wir, denke ich, mal auch sprechen.
Richtig, und vor allem, das waren jetzt aber auch schon 7, 8 Jahre her. Also in diesem Sinne gibt es auch noch viel zu berichten aus der damaligen Zeit.
Ich freue mich drauf. Und was auch wirklich besonders ist, wir sitzen heute nicht im SHZ Medienhaus, wir sitzen heute nicht in der Geschäftsstelle oder sonst wo, sondern wir sitzen live und in Farbe in Moorkirch bei Kai und Inge zu Hause. Das ist cool, Kai.
Ja, hier sind wir halt gerne.
Wir sind dreimal dran vorbeigefahren, aber wir haben es gewonnen.
Ja, das ist halt in der Valla Pampa. Ja.
Und wir haben nicht schlecht gestaunt, was ihr hier für ein Areal habt. Herrlich, wir sitzen im Wintergarten, es gibt Bier und Wein, also es kann losgehen.
Es kann losgehen.
Genau. Ja, wir fangen mal an mit einer Entweder-Oder-Fragerunde. Das hat sich auch in der neuen Saison nicht geändert. Ich würde sagen, Inge fängt an. Nee, gar nicht wahr. Kai fängt an, weil die Frage ist, Hammer oder Schraubenzieher?
Hammer.
Inge, Heimspiel oder Auswärtsspiel?
Heimspiel.
Landstraße oder Autobahn, Kai?
Landstraße.
Natürlich, wenn man hier im Moorkirch wohnt.
Das ist so.
Inge, Meisterfeier oder Weihnachtsfeier?
Weihnachtsfeier.
Da werden wir noch drüber sprechen. Und Kai, Hotel oder Bulli?
Bulli.
Bulli. Sehr schön. Ja, ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen, Marc.
Ja, die Historie ist sicherlich sehr lang und viele Geschichten, das stimmt.
Ja. Vielleicht fangen wir damit an, dass wir einfach mal ein paar Jungs von der SG was sagen lassen, weil wir hatten schon gesagt, eure Bedeutung ist relativ schwer zu greifen. Und deswegen hören wir einfach mal rein, was die über euch zu sagen haben.
Das ist, glaube ich, ein unschlagbares Team, die zusammen echt unglaublich viel für uns tun. Viel sieht man. Also Kai kümmert sich ja um alles praktisch, was um Training und um Spiel geht. Wir müssen uns nie Sorgen machen, dass irgendwo was fehlt, solange Kai dabei ist. Und Inge natürlich auch. Aber sie sind auch nicht zu unterschätzen, weil sie wirklich die gute Seele auch sind der Mannschaft. Sie sind zu jedem immer freundlich, haben immer einen guten Rat. Und wir genießen es sehr, dass sie da sind, auch privat haben wir uns schon das eine oder andere Mal zum Essen getroffen und ja, es ist wirklich jedes Mal eine Freude, mit den beiden zusammen zu sein.
Also wenn ich an die beiden denke, dann ja, sind das zwei unglaublich gute Seelen, zwei Herzensmenschen, die alles für diese Mannschaft machen, die am liebsten auch alles zusammen machen, die sich auch ja, viel, viel necken auch tatsächlich, aber die einfach 100% für die Mannschaft arbeiten und wirklich den Spielern teilweise die Wünsche von den Lippen ablesen. Und Inge ist eine ganz, 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 ganz Liebe, die ihrem Kai da auch immer zur Seite steht und jede Auswärtsfahrt auch mitmacht, damit Kai nicht irgendwie alleine da 10 Stunden im Bus sitzen muss, sondern die machen halt auch gerne alles zusammen. Ich glaube, das ist für die auch ein schönes Erlebnis. Ja, es sind einfach SG-Legenden mittlerweile und auch gar nicht wegzudenken. Und ich glaube, dass sie wenigstens einfach verstehen, wirklich, welche Bedeutung die beiden für diese Mannschaft haben und für jeden einzelnen Spieler. Ich glaube, das eine oder andere wird erst auffallen, wenn die irgendwann nicht mehr da sind, was die tatsächlich alles machen. Aber ich hoffe, dass die noch lange dabei sind, weil Kai ist ja auch noch sehr, sehr jung und Inge sieht ja auch noch wunderbar aus.
So, und jetzt noch der Kapitän. Lass es fahren.
Jeder, der Kai kennt, muss echt lange suchen, einen besseren Mensch zu finden, weil er ist immer da und er macht das ohne etwas. Also er erwartet nicht, dass er etwas zurückkriegt. Er mag das, weil er das gerne möchte. Und das ist ja dann das Nächste, dass Inge kommt ja dann dazu und ist ja mehr und mehr reingekommen die letzten Jahre. Von Anfang an war das am meisten beim Trainingslager, wo sie da war, oder auf jeden Fall, als ich hier war. Und die letzten Jahre ist sie ja auch mehr und mehr reingekommen und fährt ja immer mit Kai und ich glaube, die genießen auch die Zeit, was die haben, wenn wir zum Beispiel Auswärtsspiele haben, auch in der Champions League, dann nehmen die ja ihren kleinen Bulli da und machen das voll mit unserer Sachen und dann fahren die los schon einen Tag vorher, damit die auch einen schönen Abend haben zusammen irgendwo oder einen halben Tag haben zusammen, bevor wir kommen. Und ich glaube, das genießen die auch und das haben die auch völlig verdient.
So, jetzt haben wir viel über euch gehört. Wenig Schlechtes. Jetzt wollen wir endlich, dass ihr zu Wort kommt. Es gibt den Trainer, es gibt den Co-Trainer, es gibt den Athletiktrainer und so weiter. Inge, wenn du mal so ein Wort finden müsstest für eure Funktion, was wäre das eigentlich? Kann man das irgendwie packen?
Ein Wort für unsere Funktion. Das ist eigentlich gar nicht so einfach. Das ist so around. Das ist ja eigentlich alles. Was das so beinhaltet, was die Jungs, damit die Jungs sich wohlfühlen. Und das ist unser Anspruch eigentlich, dass das alles klappt von vorne bis hinten, dass die nicht irgendwas suchen müssen. Also ein Wort dafür kann ich dir eigentlich nicht sagen. Ich weiß es nicht.
Es ist fast ein Ding der Unmöglichkeit.
Ja.
Ich glaube, das ist, ohne das jetzt mit einem negativen Touch versehen, das Mädchen, das berühmte Mädchen für alles.
Ja, genau.
Und das macht den Job ja aber auch so aus. Das macht eben auch so viel Spaß irgendwie in allen Dingen, ob das mal im Handwerk ist, ob das mit Klamotten ist, ob man den Jungs mal zu Hause hilft, ob man irgendwas anschließt, irgendwas baut, irgendwas macht oder den normalen Job wie Klamotten sortieren und so weiter. Das, diese Flexibilität, dieses Allround, das ist eigentlich das, was den Job auch so, was auch so viel Spaß macht.
Ja. Mhm. Wie hat das eigentlich angefangen? Wann ging das los? Wie fing das an und wie hat sich das so entwickelt?
Ach, das war eigentlich relativ tragisch, finde ich, im Nachhinein. Ich bin ja Busfahrer gewesen. Ich habe die SG quasi auf den Auswärtstouren gefahren. Damals war Holger Kühl Mannschaftsbetreuer. Und seine Frau erkrankte schwer und konnte irgendwie nicht mehr gut alleine sein. Und so hat er die Auswärtsspiele nach und nach abgegeben. Und ich war als Fahrer schon immer so ein bisschen interessiert, habe ihm über die Schulter geguckt, habe geholfen, habe versucht, irgendwie mit anzufassen und immer mich mit einzubringen, weil ich sowieso vor Ort war. Und dann damals war Thorsten Storm Geschäftsführer und er hat dann gefragt, ob ich auch mir vorstellen könnte, mal 1, 2, 3 Auswärtsspiele alleine machen zu können. Busfahren plus Mannschaftsbetreuung. Und das habe ich damals gemacht und dann ist das irgendwie so nach und nach hat sich das dann eben zu einem kompletten Job entwickelt und sich dann so ergeben.
Wenn Thorsten Storm noch da war, dann war das so 2006, 2005?
Ungefähr, ehrlich gesagt kann ich das nicht genau sagen. So 15, 16 Jahre ist das sicherlich her. Ja, ich kann das gar nicht genau sagen, wann wir angefangen sind.
Ja.
Inge, warst du von Anfang an dann auch immer mit dabei oder wie hat sich das ergeben?
Also bei mir war das so, ich bin eigentlich vor 12 Jahren so eingestiegen, als wir das war nicht das erste Mal in Schweden. Das war die Vorbereitung. Und da erzählte Kai, ja, und zum Abschluss, da gibt es in Göteborg ein U2-Konzert. Und ich bin ja ein absoluter U2-Fan.
Ja.
Und dann kann ich nicht mit, ne? Und dann hat Kai dann Per gefragt, und ob das denn möglich wäre. Und dann bin ich da mitgefahren, ganze Vorbereitung. Und dann war das am zweiten Abend oder so. Da sagte Kai zu Per, du Per, wann waschen wir denn mal unsere Klamotten, ne? Wir haben jetzt schon 2 Tage 3 Einheiten gehabt. Wir haben ja keine Klamotten mehr. Was machen wir denn? Und Per, wieso waschen? Er sagt, Kai, das muss passieren. Naja, und dann haben Kai und ich angefangen und dann da in der Hotelwäscherei haben uns da hingestellt und haben angefangen, Wäsche zu waschen. Und seitdem bin ich immer bei der Vorbereitung mit bei gewesen. Und jetzt seit 3 oder 4 Jahren habe ich jetzt auch einen Job bei der SG, eben als Betreuung.
Ja, das ist ja spannend. Das war eigentlich gar nicht geplant, dass du damals auch mithilfst, sondern es kam
überhaupt nicht.
Und da hat sich keiner drum gekümmert früher.
Dass das hat einfach keiner drüber nachgedacht. Irgendwie erste Trainingslager haben alle gedacht, ach, fahren wir mal los. Und da waren ein paar Spiele und ein paar Hallen und das war alles gebucht und bestellt und wie auch immer. Aber dass man auch irgendwie ein bisschen rundherum basteln muss und Klamotten waschen und so, da hat sich noch keiner so richtig Gedanken drum gemacht. Das haben wir dann alles im Laufe der Jahre ein bisschen ausgebaut, weil das ist schon, also man darf sich das nicht, das ist nicht ein bisschen Wäsche waschen, sondern Inge steht wirklich, keine Ahnung, von morgens um 9 bis abends um 10 steht sie und wäscht.
Ist, ja, wenn so viel ist.
Jeden Tag, wenn bei 2 bis 3 Einheiten am Tag ist das halt so. Das ist schon viel.
Dann. Ja, schlimm. Ja. Was heißt schlimm, aber als wir dann, ich weiß nicht, welches Hotel es gewesen ist, da konnten wir dann erst nach Feierabend der Wäscherei da unten rein. Und das war dann eben so zwischen 18 und 20 Uhr. Aber manchmal bis morgens um 2 gestanden. Ne? Und um 7 ging wieder der Wecker.
Ne? Ja.
Und dass einige so sagten dann, ja, Vorbereitung, oh, schön Urlaub, ne? Und hab das mal schön. Ne? Mhm. Aber das ist nicht nur für uns oder auch für die Jungs, das ist anstrengend, ne? Von oben bis unten.
Mhm. Ja. Aber das heißt, so wie das heute strukturiert ist, das ist im Prinzip euer Werk dann. Das habt ihr euch über die Jahre so entwickelt.
Ja, da wird sich jetzt eben vorher schon Gedanken drum gemacht. Vorwege wird geklärt, wo stehen Waschmaschinen, wo können wir welche nutzen, wo dürfen wir welche nutzen, im Hotel oder in den Hallen. Da sind die Skandinavier natürlich, muss man sagen, auch überragend ausgerüstet. Inzwischen haben wir fast immer Hallen, wo wir in den Hallen waschen können und wo alles vor Ort, wo wir einen Schlüssel kriegen, wo man sich frei bewegen kann und wo man alles vor Ort gut lösen kann.
Ja.
Nicht mehr so improvisiert, wie es am Anfang war.
Ja. Wie läuft das denn vor so einem Trainingslager? Also wie viel Klamottensätze habt ihr überhaupt dabei? Was kommt noch mit? Woran man jetzt vielleicht gar nicht so denken würde auf den ersten Blick?
Na, im Prinzip kommt die komplette Mannschaftsausrüstung, Trainingsausrüstung mit. Also jeder hat 6 Satz Trainingsausrüstung. Aber dadurch, dass einige auch viel schwitzen, brauchen sie auch mit nur 2 Satz pro Training. Das heißt, das ist dann auch schnell leer. Aber das kommt alles komplett mit. Plus Leibchen, plus Mike sein Equipment, was wir so in der Dubuchhalle haben, wo er dann auch nicht drauf verzichten will. Plus Getränke mixen, Wasser. Wir haben ja auch, keine Ahnung, wenn wir 10 Tage Vorbereitung haben, haben wir auch so 70, 80 Kisten Wasser, die wir verbrauchen in der Zeit zum Beispiel. Und das ist alles so Mengen.
Und es gehen auch viele Trainings-T-Shirts kaputt, kann ich aus eigener Erfahrung sagen.
Ja, ich hatte ja 2019 das Glück, einmal euch in Schweden so ein paar Tage zu begleiten. War wirklich sehr eindrucksvoll. Also, was ihr da gemixt habt an Getränken und Wasserflaschen geschleppt habt. Und da war das noch so super heiß und da sagtet ihr auch, hoffentlich reicht das überhaupt an Wasser, weil da wird natürlich viel getrunken. Marc, wann warst du denn, sag das doch nochmal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wann warst du dabei im Trainingslager und wie waren so deine Erfahrungen?
Also ich war das erste Mal mit, es muss 2010 gewesen sein, ich habe es gerade zurückgerechnet, da war Per Kalén noch Trainer, da war ich gerade 17. Und verbindet mich vor allem in dem Trainingslager neben diesen ganzen intensiven Trainingseinheiten, vor allem mit Kai und Inge. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch dran erinnert. Wir waren zum Abschluss an diesem Wochenende, wenn die Frauen kamen, in einer Disco, wo das so übel nach Fußschweiß gerochen hat. Ja, in Göteborg. Und da war es so, dass wir alle reinkamen. Wir standen auf der Liste und irgendwann tippte mich Jubu von hinten an, der damals dann ja als Teammanager noch dabei war. Und dann war es so, dass gesagt wurde, dass ich den Club verlassen muss, weil ich 17 war, also noch nicht volljährig. Und da konnte man auch mit der Marke SG nichts deichseln. Das wurde rechtskonform durchgeführt. Und dann war es so, dass direkt Kai und Inge gesagt haben, alles klar, Marc, wir gehen mit dir jetzt nach Hause. Ja. Und da haben sich, glaube ich, auch noch mehrere angeschlossen.
Caroline war ja auch noch dabei.
Caroline Weidner.
Ja.
Und Tom Weidner, mit dem Sohn oder mit den beiden Söhnen habe ich ja damals in der Jugend auch zusammengespielt. Und dann sind wir zusammen wieder zurück ins Hotel. Und die Jungs haben dann in Göteborg da eine richtig geile Nacht gehabt und ich lag auf dem Hotelzimmer. so war es dann. Aber ja, das war vor allem am Anfang ja für mich große, große Welt. Erstmal alles grundsätzlich kennenlernen. Holger Kaiser, wie gesagt, noch Manager, Per Kalén Trainer, Jubo gerade Teammanager. Das war ja das Jahr nach Lars Christiansen, müsste das gewesen sein irgendwie. Und da war es dann auch für mich so, dass man natürlich in so einem Trainingslager dann auch erstmal sieht, was die beiden da eigentlich wegackern. Das ist wirklich der nackte Wahnsinn. Das kann man sich nicht vorstellen, weil allein, was man an Wäsche produziert oder wie gesagt die Getränke, aber auch das Thema, ja, jetzt wollen wir vielleicht spontan nochmal hier oder wir wollen nochmal Sandwiches da oder hier nochmal ein Essen. Das kommen ja auch manchmal ganz spontane Ideen, auch von Managern und Trainern, wo man dann sagt, alles klar, wie machen wir es jetzt möglich? Und da war auch das Jahr, das weiß ich noch, da waren wir in der Vorbereitung eingeladen. Ich weiß gar nicht, wo die Häuser genau standen. Da haben dann damals Oskar Kalleen, Patrick Fallgring, glaube ich, noch gewohnt. Und ich weiß nicht, ob Oskar Kalleen auch gewohnt hat. Da waren wir zum Krabbenessen
Tweder,
da.
Tweederfeld.
Tweederfeld.
Das war so eine SG-Hochburg.
Ja, ja. Das stimmt. Und das war dann auch so, dass natürlich Kai und Inge da ganz, ganz viel mit organisiert haben, dass wir da was möglich machen konnten. Und ich weiß noch genau, dass wir dann da Krabben poolen mussten und ich danach in die Stadt gefahren bin. Die Jungs sind nicht in die Stadt, weil glaube ich, jetzt nicht in die Stadt durften. Ich konnte aber hin. Und dann war es so, dass ich da in der Stadt angesprochen wurde, wie denn meine Hände stinken würden. Ich selber habe es gar nicht mehr gerochen. Aber das waren vor allem das Disco-Erlebnis wird mich immer prägen. Das zweite Mal war ich mit 2012 unter Jubo dann.
Ja,
also
Habt ihr da eine Liste für jeden Spieler? Der braucht eine Rolle Tape, der braucht zwei Rollen Tape, der braucht.
Das machen die ja selbst.
Das, und ich sage, mit dem Tape, das machen auch die Physios, da haben wir nichts mit zu tun. Aber
ihr transportiert das doch auch, oder?
Ja, transportieren tun wir das schon, aber die Physios packen die Tasche und so. Ja. Da haben wir genug von mit, wo wir eine Liste haben tatsächlich, also nicht die wir brauchen, sondern die wir brauchen, wenn wir mal nicht können. Oder ich bin war halt dann auch tatsächlich das erste Mal krank irgendwann im Herbst letzten Jahres, wo Holger dann ein, zwei Mal für mich eingesprungen ist. Und da daraufhin haben wir dann tatsächlich eine Liste geschrieben, wo wir dann wirklich aufgeschrieben haben, was wer ins Wasser bekommt und wie viel. Und wer wie viel Wasser kriegt und so weiter und wer dies und das und jenes, was in jeder Tasche drin ist. Genau. Es sind irgendwie 10 Taschen, die mitreisen und dass man von Tasche 1 bis 10 weiß, und der ist das und der ist das und so weiter und so weiter. Da haben wir das tatsächlich mal alles aufgeschrieben. Nein, für uns selbst, jetzt, wo die neuen Spieler immer so ein bisschen der Wechsel ist, gewöhnt man sich wieder dran, aber das hat man nach der Vorbereitung schon, dass man genau weiß, was wer wo braucht. Und da versuchen wir ja ehrlich gesagt auch im Spiel überhaupt nicht mehr drum zu reden, sondern das wird halt gemacht.
Mhm. Wenn jetzt so ein Neuer kommt, habt ihr denn ein kurzes Gespräch? Wie wünschst du dir das?
Genau, entwickelt sich eigentlich. Ja. Sicherlich haben wir das eine oder andere Gespräch, wie wir auch mit der Wäsche, wie wir das sortieren und wie wir das sortiert haben möchten nach dem Spiel und so weiter und so weiter. Und was wir für Möglichkeiten haben, ob sie irgendwas ins Wasser wollen, ob sie dies wollen oder das wollen. Aber das ergibt sich dann in der Vorbereitung eigentlich ganz gut. Das ist halt auch immer ganz wichtig, sogar in der Vorbereitung, für mich jedenfalls so, weil man noch die Spieler komplett stressfrei vor sich hat. Denn man lernt dann, oder ich muss mich darauf einstellen können, wie muss ich mit denen umgehen, wenn das anfängt, der Stresslevel zu steigen. Und das merkt man in der Vorbereitung schon ganz gut. Da kann man nachher schon so ein bisschen draus lesen, wie ist das, wenn das wirklich anfängt, wieder Stress zu werden.
Mhm. Aber das merkst du dann auch an den Spielern?
Ja, natürlich. Das ist ja völlig unterschiedlich. Ja. Du hast ja Spieler, mit denen kannst du 10 Minuten vor Anpfiff einen Witz machen oder Spieler, mit denen kannst du 2 Stunden vor Anpfiff kein Wort mehr reden. Das ist halt völlig unterschiedlich. Und da muss man sich auch drauf einstellen und auch drauf einlassen und das auch genau so tun, finde ich, wie der Spieler das möchte oder das Gefühl dafür entwickeln, dass man das genau so macht, wie der Spieler das will.
Kai, wie kann sich jetzt unsere Zuhörerinnen und Zuhörer eigentlich so, wenn jetzt ein Heimspieltag ist, wann beginnt die Vorbereitung, wie sind so die Abläufe, die Routinen, auch persönliche Routinen bei euch, dass man auch einfach mal weiß, wie viel Einsatz steckt eigentlich dahinter und nicht, das gibt ein Heimspiel und man kommt vorher an und dann geht das Spiel und man fährt wieder weg, das ist dann doch deutlich mehr.
Ja, so ist es.
Also das Auto wird immer einen Tag vorm Spiel gepackt, weil ich sonst die Nacht zum Spiel nicht gut schlafe. Das ist einfach so. Ich muss das immer, wenn das Auto gepackt ist, dann weiß ich, das ist alles da, wo es hingehört. Und dann fahren wir beide 4 Stunden vor Anwurf in die Halle. 4 Stunden 15. Mhm. Also 4 Stunden ist so Minimum eigentlich, weil wir dann anfangen, und da macht man sich auch selbst nur hektisch, wenn man später kommt, in aller Ruhe die Kabine einzuräumen und alles eben an seinen Platz zu stellen. Die Jungs, wenn die reinkommen, egal ob zu Hause oder auswärts, wissen, was wo steht, ohne mit mir zu reden. Sie sehen, es ist immer gleich. Wir haben immer, auch wenn wir verschiedene Kabinen haben, ist es immer das gleiche System. Es steht immer alles am selben Platz und sie wissen genau, was sie wo finden. Und das ist eben ganz wichtig. Das ist so, die sagen auch, wenn sie auswärts kommen, das ist wie nach Hause kommen. Wir wissen, wir brauchen nicht überlegen, wir wissen genau, was wo ist. Und das muss auch gerne so sein, finde ich.
Und dann wird für jeden hingelegt.
Dann werden die Trikots am Platz gelegt. Ja. Also jetzt in der Dubuchhalle, in der Flens Arena haben wir ja für jeden auch einen festen Platz. In den Auswärtskabinen habe ich nicht für jeden festen Platz. Da lege ich das, da haben wir Tische mit, so Klapptische quasi, wo das dann alles ausgelegt wird. Jeder bekommt quasi ein Paket Klamotten für die erste Halbzeit, wo die Aufwärmklamotten, wo das erste Trikot und eine Hose drin ist, wo das Connection-Shirt mit drin ist, alles praktisch in ein Paket zusammengelegt. Das greift man sich und geht an seinen Platz. Weil in der Auswärtskabine haben die so ihre eigenen Rituale, wo sie sitzen. Das kann ich und das merkt man sich so nicht. Das ist dann schwierig. Aber das nehmen die sich und die wissen genau, wo was liegt. Und dann hast du eine Tasche, wo alle Schoner drin sind. Da suchen sich dann eben ihre persönlichen Knieschoner und so weiter, Wadenschoner etc. raus. Dann hast du Kisten, wo die Socken drin sind und so weiter, Handtücher und etc.
Mhm. Und dann kommen die ja irgendwann. Dann würde man meinen, erstmal Arbeit erledigt.
Genau.
Oder was macht ihr in den 2 Stunden?
Eigentlich ist das tatsächlich die ruhigste Zeit, wenn sie so 1,5 Stunden vorher kommen sie oder müssen sie in der Kabine sein. Zu Hause sind sie ein bisschen früher. Dann bin ich eigentlich nur noch da, dass ich die Augen aufhalte und sehe, wenn man merkt, wenn einer irgendwas sucht, wenn ein Schnürband abgerissen ist, wenn irgendwie eine Sohle von einem Schuh geklebt werden muss oder irgendwas in diese Richtung, wenn irgendwie einer merkt, dass da irgendwas nicht ganz so funktioniert, wie es sein soll. Da achte ich dann so ein bisschen drauf. Aber für den Rest fängt dann eigentlich die ruhigste Zeit fast an, bis zum Spiel quasi.
Mhm. Verfolgt ihr das Spiel auch immer sehr aktiv?
Ja,
dann
ja. Also ich hab immer gedacht, man wird mal ruhiger im Alter, aber das ist definitiv nicht so. Leider ist es nicht so. Es ist eine Katastrophe.
Ja, also manchmal, wenn das richtig spannend ist, ich gehe manchmal raus. Ich kann es nicht.
Ja. Also ich stehe im Tunnel unten oder
wo? Ja. Zu Hause stehen wir im Tunnel und auswärts da, wo Platz ist, meist da, wo wir einlaufen. Ich muss immer gerne eine Verbindung zur Kabine haben. Also ich darf nicht irgendwie auf einer Seite stehen, wo ich während des Spiels irgendwie über die Spielfläche müsste, um in die Kabine zu kommen. Ich muss immer gerne, ich habe einen Kabinenschlüssel in der Tasche und habe eben da auch irgendwelche Sachen, die ich vielleicht dann mal während des Spiels dringend oder schnell benötige und dann muss ich kurze Wege haben.
Und seid ihr bis zum Schluss in der Kabine, also bis Mike seine Ansprache gehalten hat oder... Hm.
Also ich bin bis zum Schluss, ja genau, ja. Das sind wir, ja genau.
Ja, Wahnsinn.
Ja, ist sehr spannend. Und aber nur, dass man für sich auch mal irgendwie ein bisschen Zeitgefühl hat, was das bedeutet, auch sowas vorzubereiten, so ein Spieltag. Und die Spieler natürlich kommen 1,5 Stunden vorher, aber sind nicht 4 Stunden vorher in der Halle. Und dann gibt es ja auch noch gewisse Nachbereitung.
Richtig, wir sind die Ersten und wir sind die Letzten. Die
genau. Gehen,
ne? Ja.
Ja. So ist das.
Weil zu unserem Anspruch gehört auch, eine saubere Kabine zu hinterlassen, wenn wir wieder gehen. Da liegt also auch kein Müll mehr und nichts mehr. Das ist einmal aufgeräumt halt. Also vernünftig, zusammengepackt und alles wieder.
Wie schlimm sieht das denn da aus?
Sag doch mal. Nee, bei unseren Jungs ist das okay. Die sind alle inzwischen schon ganz gut erzogen. Ich glaube, wenn man da in einige Gäste, also wenn man jetzt wirklich in der Flens Arena mal bei einigen Gästen in die Kabine guckt, ist das schon zum Teil peinlich. Muss man einfach sagen. Also das ist schon peinlich, wie man an die Kabine hinterlassen kann.
Okay.
Das gibt es bei mir nicht. Will ich nicht. Und das ist mein eigener Anspruch oder unser Anspruch, wenn wir da rausgehen. Wir haben Müllsäcke mit, wir packen das vernünftig zusammen. Wir nehmen jetzt nicht alles mit. Der Müll bleibt auch in der Kabine, aber er ist zumindest in einem Sack und ein Knoten drauf und alles ist zusammengepackt und ordentlich. Das muss so sein.
Mhm. Und nach dem Spiel, ich sehe euch ja dann immer, wenn ich bei den Spielen bin und dann unten Interviews mache, immer rumwuseln. Ihr seid ja immer unterwegs. Seid ihr auch sofort in der Kabine, sag ich mal, auch wenn jetzt, sagen wir mal, Niederlage, Stimmung ist schlecht, aber ihr fangt dann schon an.
Wir fangen dann schon an im Prinzip, das ist dann wiederum das Schöne, dass man dann irgendwie sich selbst beschäftigen kann, wenn gerade bei Niederlagen, dass man dann irgendwie was auf dem Zettel hat, um nicht da rumzugrübeln und dann kann man halt wieder anfangen, irgendwas zu pütteln und zu tun. Aber dann sind wir als Erstes da, ja, das ist so.
Ja, echt gut sowas zu haben, Marc, ey. Wenn ich jetzt an Kreisliga-Handball denke, 3/4 Stunde vorm Spiel in die Halle kommen, wenn überhaupt. Scheiße, Trikot vergessen.
Kannst du vom Gegner leihen, das gab es auch schon oft genug. Ne? Das kann auch vorkommen. Grundsätzlich, Kai und Inge, vielleicht auch für die Zuhörer und Zuhörer ganz interessant, so Auswärtsfahrten. Grundsätzlich in der Bundesliga damit man mal ein Gefühl dafür bekommt, wenn man jetzt ein bisschen weiter weg spielt. Also wir nehmen jetzt mal die Ausnahmen weg, die wirklich mit dem Bus erreichbar sind. Was für ein Aufwand steckt dahinter auch für euch, um das alles vorher zu planen und dann auch entsprechend Zeit zu investieren, dass man mal ein Gefühl dafür bekommt, wie da so ein Ablauf ist auch für euch?
Na, die Reiseplanung wird ja inzwischen im Büro, das macht Holger zurzeit bei uns, was überragend ist, weil er eben aus seiner Spielerzeit das halt unglaublich gut kennt und genau weiß, was er im Hotel ansprechen muss und was nicht und wie er das will und wie er das immer haben wollte früher. Und das ist natürlich super im Moment. Ja. Da haben wir gar nichts. Das Einzige, wo ich mich einklinke, ist in den Zeiten, dass er dann fragt, keine Ahnung, wie lange fahren wir von da nach da, wie viel brauchen, wie viel Kilometer ist das, wie lange brauchen wir vom Hotel zur Halle. Und das ist natürlich über Google Maps etc. Das wird halt im Vorhinein besprochen im Büro. Mhm. Und dann werden eben die Uhrzeiten des Plans festgelegt, weil wir ja immer diese anderthalb Stunden, das ist ja jetzt zu Mike ein bisschen einfacher geworden, bei Lube waren es wirklich anderthalb Stunden, nicht eine Stunde 35 und auch nicht eine Stunde 29, also das waren eine Stunde 30 Minuten und da hatten wir schon ein bisschen Druck, sag ich mal, so wirklich in Mannheim jetzt durch die Stadt irgendwie 10 Kilometer vom Hotel zur Halle irgendwie wirklich auf eine Uhrzeit das genau festzulegen, das ist mitunter gar nicht so einfach. Ja. Das ist bei Mike ein deutlich einfacher, weil er auch gerne rechtzeitig ist und dann sind wir halt mal 5 Minuten früher und dann ist das auch alles gut.
Ja.
Und das entscheide ich dann mit, sicherlich, weil ich dann eben auch durch das Busfahren und so ein bisschen die Erfahrung habe, wie lange wir dann irgendwo in den Stoßzeiten in irgendwelchen Städten brauchen und sonst fragen wir halt auch nochmal Busunternehmen vor Ort oder Leute, Taxifahrer oder was auch immer, die das halt vor Ort kennen um die Uhrzeit und sagen, wie lange brauchen wir von da nach da, um das alles festzulegen. Und im Prinzip sind wir inzwischen, ja, wenn wir auswärts sind, auch immer mit dem Bulli vor Ort, weil wir ja auch da das Equipment schon die letzten Jahre deutlich raufgeschraubt haben. Auch auswärts haben wir wesentlich mehr mit inzwischen. Und auch da fahren wir beide inzwischen schon auch knapp 4 Stunden vor Anwurf in die Halle und fangen an einzuräumen und vorzubereiten. Denn wir haben ja seit seit gut einem Jahr ein Kühlbecken mit, ein Eisbecken für die Beine, um das um schneller zu regenerieren durch unseren Spielplan. Alle oder 2 bis 3 Mal die Woche spielen, ist halt die Regeneration irgendwie das A und O. Und die braucht eine Zeit, bis sie kalt ist. Ja. Da habe ich halt ein Aggregat mit einer Pumpe etc., das ist alles mit, ein Becken, das habe ich selbst gebaut, weil eigentlich so ein Luftbecken dazu gehört, das war mir nicht gut genug und nicht hygienisch genug, egal, jetzt, ich habe dann eine Regentonne umgebaut mit allen Anschlüssen und das nehmen wir mit und das muss als erstes gefüllt werden und auch als erstes angeschaltet werden, weil das wird auf 6 Grad runtergekühlt und kaltes Wasser hat im Schnitt, sage ich mal, so 12, 13 Grad, in einigen Hallen noch wärmer und das braucht dann 2, 3 Stunden, bis das kalt ist und dieses Aggregat macht relativ viel Lärm und das muss eigentlich ausgemacht werden, wenn die Mannschaft kommt. Das heißt, dann muss es schon kalt sein. Ich kann das dann während des Spiels wieder anmachen. Und das bereiten wir jetzt auch immer vor und füllen eben und ja, das dadurch müssen wir dann entsprechend früh da sein.
Ja, auch kein Urlaub.
Mega interessant, mega interessant. Und ihr fahrt dann, sagen wir mal, Donnerstagabend Zelje. Fahrt ihr Mittwoch mit dem Bulli hin?
Genau, wir fahren, also wenn wir jetzt wirklich Champions League so weit fahren, dann fahren wir einen Tag vorm Spiel, anders geht's ja nicht, das ist ja so. Was wir natürlich dann schon mitunter machen, ist, dass wir dann nachts nach dem Spiel wieder zurückfahren. Das hängt ein bisschen vom nächsten Termin ab. Also wenn wir Stress haben, fahren wir direkt nachts zurück. Und wenn wir ein bisschen Zeit haben, dann haben wir glücklicherweise auch das Büro, was uns den Rücken frei hat. Dann darf ich mir auch noch ein Zimmer oder unten ein Zimmer buchen und sagen, wir fahren am nächsten Morgen zurück. Das ist so ein bisschen unterschiedlich, weil wir jetzt auch ein paar 20.45 Uhr Spiele hatten. Dann bist du erst mitten in der Nacht, ist irgendwie ja theoretisch das Spiel zu Ende. Mhm. Und wenn du dann wirklich nochmal 1000 Kilometer fahren sollst, das ist natürlich schon echt derb zum Teil.
Ja.
Das versuchen wir dann immer so einigermaßen hinzukriegen, dass man dann nochmal schläft auch und da bleibt und dann ist am tagsüber halt zurückfährt, weil das ja schon was anderes ist. Wobei du das Extremste, glaube ich, war Nordhorn-Barcelona.
Nordhorn, ja, genau.
Vergesse ich irgendwie nie. Hatten wir irgendwie knapp 1700 Kilometer das Navi angezeigt. Und das ist schon echt deprimierend ein bisschen, wenn man dann losfährt.
Da war wahrscheinlich dann Donnerstag Nordhorn und
genau, wir haben tatsächlich das Nordhorn-Spiel nicht selbst gemacht. Ich hatte das Büro mit, wir haben aber dann die Kabine eingeräumt. Ich habe alles vorbereitet, damit das alles so ist, wie es sein soll. Und dann hat Nils und damals Jan Kühl haben das Spiel der Nordhorn geleitet, in Anführungsstrichen, haben da die Betreuung gemacht. Und wir sind dann praktisch nach dem Kabineeinräumen irgendwie frühen Nachmittag in Nordhorn weggefahren und waren dann irgendwie morgens um 8, am nächsten Morgen um 8 in Barcelona.
Spannend, ne? Wow.
Lasse hatte ja in seiner Nachricht gesagt, dass er glaubt, dass ihr auch immer mal ein bisschen Zeit dann noch einen halben Tag vielleicht für euch habt. Inge, wie regelmäßig klappt das denn so?
Ja, es kommt darauf an, wie wir durchkommen. Ne? Verkehrstechnisch natürlich wieder. Ne? Klar, wenn wir dann früher da sind, und dann setzen wir uns auch hin. Und wenn wir dann früh genug sind, dann essen wir nett. Und haben eine nette Zeit, ja.
Also so. Ihr seht schon manchmal was von den Städten, wo ihr seid.
Nee, so das sehen wir nicht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn wir dann Zeit haben, dann legen wir uns auch gerne nochmal eine Stunde hin. Ne? Denn wenn wir dann vielleicht so um 11, 12 angekommen sind, die Jungs landen um 17 Uhr, dann essen wir eine Kleinigkeit und dann legen wir uns erstmal ein bisschen hin. Mhm. Und dann wird ja alles ausgeräumt und hingestellt. Ja. Und wenn die Jungs dann kommen, dann kriegen sie ihren Kram. Ist ja auch so, wenn die Jungs sonst Linie geflogen sind, dann haben wir ja auch das Gepäck genommen, dass sie ohne Gepäck fliegen. Ne? Und das stellen wir dann immer alles schön hin. Und dann kriegen sie das in die Hand gedrückt und dann
Wie ist das jetzt mit dem Charter? Da nehmen die das mitunter auch denn im Flieger mit. Und dann sitzt ihr auch im Flieger.
Ja. Den Luxus haben wir uns dann auch gegönnt. Weil da die Gepäckmenge halt keine Rolle spielt. Ja. Das ist völlig egal.
Ja.
In der Linie ist das halt immer ein Problem.
Ja.
Selbst wenn du auf dem Hinweg, du kannst das alles gebucht haben und vorbereitet haben mit extra Gepäck und trotzdem hast du dann, keine Ahnung, in Portugal oder in Zavaroche hier irgendwie am Flugplatz Leute sitzen, die dann wieder nichts wissen und das nicht finden. Und dann zahlt man das alles doppelt und dreifach und das ist halt immer ein Riesenstress.
Und in Zavaroche war das auch noch so schlimm, dann ist Kai hingegangen zum Bezahlen, das sind dann wie gesagt 10 oder 11 Gepäckstücke und dann alles auf seinen Namen und dann durfte kein anderer dieses Gepäckstück anfassen.
Ach, cool,
ja, ganz toll. Wir waren schon alle, saßen so halbwegs schon im Flieger und Kai war immer noch nicht da. Dann musste er jedes Gepäckstück einzeln durch den Zoll tragen und also es war echt schlimm. Wir haben gedacht, so jetzt lassen wir ihn hier.
Und während der Fahrt, auch wenn ihr jetzt einen Tag vorher dahin düst, das sagte ja Lasse ja auch schon in dem Video zu der Sprachnachricht, dass du dann Kai so ein bisschen zur Seite stehst, damit die Fahrt nicht so ganz alleine geschieht, weil ich kenne das ja selber.
Wir wechseln uns richtig ab. Wir halbieren das. Aber wie es gerade passt. Aber man muss, wenn man, keine Ahnung, nach Serie 13, 14, 1500 Kilometer, wenn man fährt, muss man mal einen Augenblick die Augen zumachen. Das ist so. Nee, das ist schon. Wir wechseln uns da regelrecht ab.
Habt ihr denn zwischendurch Rituale für euch auf solchen Fahrten, wo ihr, dass ihr irgendwas lest, unterhaltet ihr euch? Oder stillschweigen.
Auch oft stillschweigen, muss man sagen. Das ist irgendwie das Schöne. Man muss nicht viel reden. Das ist schon gut.
Ja.
Ach, dazu kennen wir uns auch schon viel zu lange.
Genau.
Ich meine, die Jungs schlafen ja auch alle. Oder zocken.
Genau. Ja. Genau. Ja, und es ist ja eigentlich auch so, wenn wir dann tauschen und ich setze mich ans Steuer, also wir sind noch gar nicht vom Rastplatz runter, da schläft Kai schon. Ne?
Ja. Man muss jede Minute nutzen.
Ja.
Effektivität ist alles.
Ja, genau.
Stillschweigen finde ich ganz interessant, weil da habe ich auch noch mal eine Nachricht von Mike noch mal, wo er eigentlich das Gegenteil behauptet.
Das kann gut sein.
Ja, Inge kann man natürlich fragen, dass wenn die so viele Stunden zusammen verbringen und auch immer Doppelzimmer haben und dann auch Nächte im Bulli zusammen verbringen, wie Inge das wirklich aushält mit Kai, weil Kai, der redet ja ohne Ende und der ist ja immer in Unruhe und das muss er noch machen und dies muss er noch machen. Also Inge ist dann, glaube ich, der ausgleichende Pol. Und da wollte ich Inge schon immer mal fragen, wie sie das denn macht, wirklich das mit Kai auszuhalten, weil der ist ja auch wirklich immer so ein, wie heißt das, so nimmersatt. Also der immer irgendwie irgendwas machen muss, der für jeden da ist, der immer ein offenes Ohr hat, der jeden Kühlschrank reparieren kann, der immer irgendwie einen Schraubenzieher in der Tasche hat und wir nennen ihn ja spaßeshalber bei uns MacGyver.
Ja, Inge, wie machst du das?
Ja, das, wenn Kai so viel redet, also dann ist das wirklich nur bei der Mannschaft. Ne? Also hier so zu Hause, das ist ganz normal, sagen wir mal so. Ne? Nee. Also hier schnödert er nicht so viel. Nee, aber Mike hat recht, dass Kai so ein Wippstert ist. Also dass er wirklich immer was tun muss. Mhm. Auch wenn wir hier zu Hause sind, also ich sitze dann gerne und lese. Und dann habe ich manchmal schon ein schlechtes Gewissen, dann Kai schon wieder draußen und schon wieder Rasen mähen. Und muss immer irgendwas machen. Also solange dich das nicht stört, was ich da sitze und lache.
Glücklicherweise beim Autofahren geht das ja nicht. Deswegen komme ich beim Autofahren so zur Ruhe. Vielleicht fahre ich deswegen auch so gerne Auto, wer weiß.
Ja,
da sitze ich und kann ja nicht weg. Da liegt das ja stimmt, gerade nichts an.
Wobei er hier ja auch so wohnt, da muss man eigentlich zur Ruhe kommen. Oder müsste man eigentlich.
Doch, das stimmt. Aber die Gartenarbeit ist dann meine Entspannung.
Ja.
Naja, oder du sagst, ach, ich gehe noch mal einen Moment in die Werkstatt.
Genau. Ne? Ist ein Bastel, das ist entspannt.
Wie lange siehst du ihn denn nicht?
Oh, das kommt drauf an, was er macht. Ne? Manchmal so 2 Stunden, kann das gut sein.
Kai, jetzt bin ich ja gespannt, wer hat dir den Spitznamen MacGyver gegeben?
Ich glaube, das war tatsächlich Mike.
Das war Mike, ja.
War tatsächlich Mike. Ich habe ja immer mal, was weiß ich, eine quietschende Kabinentür geht mir auf die Eier zum Beispiel. Ich habe mein Öl mit, ich hab da und ein bisschen Werkzeug habe ich eigentlich auch immer in der Tasche, dass man dann ein bisschen sich helfen kann, wenn mal irgendwo was ist. Das hilft nichts, das ist so.
Ich kenne das aus vergangener Zeit noch, dass dich auch Spieler gefragt haben, ob du nicht zu Hause auch mal, ich weiß, einen Zaun gesetzt hast. Das kann ich mich noch dran erinnern, aber da werden sämtliche andere Themen gewesen sein. Was war die skurrilste handwerkliche Anfrage, die du gehabt hast?
Oh, da muss ich überlegen, das weiß ich gar nicht genau. Also Handwerk ist ja nie skurril irgendwie. Ja. Ich habe da ja Lust zu und ich mache das ja auch gerne. Und das zeichnet uns vielleicht auch ein Stück aus in Flensburg, dass wir eben versuchen, den Jungs so schnell wie möglich zu Hause das einfach zu gestalten. Und vielleicht war irgendwie eine skurrile Geschichte, dass irgendwie bei Göran gab es irgendwie einen Wasserschaden und er hatte keine, den Fußboden musste erneuert werden in seiner Wohnung, weil da irgendwie Wasser reingelaufen war und die Tür zur Toilette war nicht da und er kriegte Besuch von seiner Oma am Wochenende und sagt, ohne Toilettentür ist das ganz, ganz schwierig und die muss ein Stück gekürzt werden, um mir den neuen Fußboden zu kriegen und da sagt er, ja komm, ich komm und mach das kurz, das ist kein Problem. Weil ohne Toilettentür war dann doch ein bisschen doof für seine Oma.
Ja. Nachvollziehbar.
Ja, da reicht das engste Verhältnis nicht.
Nee. Genau. Aber nein, so Handwerk, das, wie gesagt, da helfe ich auch gerne. Und das sage ich auch den Jungs. Also das ist so, wenn die neu kommen, ich sage, wenn ihr Waschmaschine anschließen, wenn irgendwas ist, meldet euch, Lampen anbauen, etc. Sag Bescheid. Das können wir auf kleinem Dienstweg zügig erledigen.
Wir hören nochmal, was der Kapitän dazu sagt.
Ja.
Ja, so eine Bank auf diese meine Terrasse hat er hier, ja, wie sagt man, also er hat das fein gemacht und hat das hier mit Maschinen und alles mitgebracht und hat
die Schliffen,
das ja, genau, so. Ja, genau. Und er hat das richtig schön gemacht und wir haben das immer noch, so dass das wird immer noch genutzt. Ja, und ich glaube, du kannst auch Thomas Mogensen fragen. Ich glaube, er hat auch was für ihn gemacht. Ich glaube, für Jubo hat er ein ganzes Interesse gemacht in Schweden. Er kann alles. Und wenn er das nicht kann, dann kriegt er das irgendwie trotzdem hin.
Was hast du bei Mogensen gemacht?
Bei Mogensen habe ich die gesamte Bauleitung übernommen, glaube ich. Er kaufte, als er das Haus kaufte, sollte es komplett umgebaut werden. Und da habe ich ich bin hier aufgewachsen in der Gegend. Ich habe halt auch so meine Handwerkerkontakte zu Elektriker, zu Gaswasser, zu so weiter, wo ich genau weiß, wo ich mich auch darauf verlassen kann. Das sind alles Firmen, keine Frage. Aber die, wo ich sage, wenn der einer sagt, er kommt Montag, dann kommt er auch Montag. Und das ist eben das Angenehme. Und dann haben wir über meine Kontakte das halt renoviert, das Haus. Und umgebaut und schön gemacht. Wirklich schön. Er wohnt auch heute noch.
Ja, ja. Nicht ungern, hat man das Gefühl.
Nee, genau.
Ja, richtig.
Genau, und bei der Terrasse habe ich nicht, bei Lube habe ich auch ein bisschen an der Terrasse gebaut, aber bei Peer haben wir eine ganze Terrasse gebaut.
Ja, und bei Eggy, ne?
Und bei Eggy in Kolding habe ich eine Terrasse gebaut und naja und so weiter und so weiter.
Also die rufen euch dann auch noch an, wenn die schon gar nicht
mehr sind? Nee, Eggy war noch bei und er hatte das Haus schon damals gekauft, er war noch hier. Ja, ja, die fragen dann schon nochmal auch nach Kontakten oder was weiß ich. Tino zum Beispiel hier mal, hey, der meldet sich noch fast regelmäßig, wenn er irgendwas braucht oder was sucht oder keine Ahnung, einen Handwerker braucht oder was auch immer, dann meldet er sich schon noch fast regelmäßig.
Okay. Gab es noch irgendwas, wie Marc meinte, eben so das Skurrilste? Gibt es noch irgendwas, was euch auf Anhieb einfällt? Ach, weiß
ich. Skurril. Skurril. Ich habe bei Mangel die Lampen in einer Wohnung, da wohnt er jetzt gar nicht mehr, aufgehängt. Ich sage, Mange, wo sollen die Lampen denn hängen? Das kann ich dir nicht sagen, sagt er, aber ich schicke dir meine Mutter. Und dann hab ich dann mit seiner Mutter zusammen da die Lampen aufgehängt. Ich sage, nein, die Güte.
Ja, die kommen als junge
Männer. Die sind halt, wollte ich sagen, die sind halt sehr jung mitunter. Das ist einfach so. Das darf man immer, das sind halt Kerle oft natürlich, irgendwie 2 Meter groß und schwer, aber sie sind auch oft erst 19, 20, das ist einfach so.
Wie ist das, wenn, das fragen sich sicherlich auch viele, was gibt euch das eigentlich zurück, was ihr so investiert? Also was sind so die Punkte, wo ihr sagt, ich mache das so gerne für die, nicht nur, weil es mein Naturell ist, sondern ich kriege genau die Punkte zurück, die mir das ermöglichen oder die, wo ich sage, ich mache das so gerne für die.
Also für mich ist das Erste eine unglaubliche Wertschätzung.
Ja.
Was ich finde, in vielen Berufen leider komplett verloren gegangen ist. Also bei vielen Firmen etc. Ich finde das einfach, Lob ist oft so selten und wenn man das so hört, das gibt einem irgendwie so viel wieder immer, finde ich, wenn die einfach dankbar sind und gestandene Profis halt dankbar sind, wenn man denen irgendwie hilft. Das ist halt einfach, das macht Spaß und das ist super.
Inge, wie ist es bei dir?
Eigentlich habe ich da nicht viel hinzuzufügen. Also, und die Jungs, die sind einfach lieb. Als ich anfing, da dachte ich noch so, oh Mann, die können alle Mutti zu dir sagen. Ne? Mittlerweile können sie ja schon Oma zu mir sagen. Die werden ja immer jünger. Ne? Ist ja schon so.
Wir werden immer älter.
Naja, aber ich meine, weißt du, wie ich das meine. Ne? Aber das ist, ist schon, die sind schon alle lieb.
Ihr habt ja jetzt auch viele Vereine oder auch andere Strukturen mal gesehen, zumindest gehört oder mal auch gesprochen. Was macht Flensburg so besonders auch in Bezug auf den Profi-Handball und das professionelle Arbeiten im Vergleich zu den anderen und, Vereinen? Weil hier sagt man ja immer eine sehr familiäre, skandinavisch geprägte Atmosphäre. Ich habe sie ja selber kennengelernt, aber was ist aus eurer Sicht so der Punkt, der heraussticht im Vergleich zu den anderen?
Dass alle füreinander da sind. Habe ich das Gefühl. Das ist natürlich, das muss erst zusammenwachsen, ne? Aber die helfen sich alle so gegenseitig. Ist nicht nur eben, dass sie da in Hanne wird alle auf dem Haufen wohnen, das ist ja wurscht, ne? Aber die helfen sich so, das finde ich so toll. Und auch als Mange sich da im Kopf verletzt hatte, da war er dann, er wollte nicht im Krankenhaus bleiben, dann war er zu Hause und musste alle 2 Stunden geweckt werden. Ne? Und dann haben die sich abgewechselt. Also, das finde ich ganz genial.
Ja, das ist ein Zusammenhalt.
Ja, wirklich. Ja. Und auch die ganzen Frauen, weißt du, mit den Kindern. Und ist schon toll.
Für dich, Kai, aus der Historie heraus, wie hat sich das entwickelt?
Ja, das ist schon sehr, sehr viel professioneller geworden. Aber ich glaube, wie gesagt, was Inge schon sagte, das ist unser großes Plus in Flensburg. Das sind nicht nur wir beide, sondern das ist auch dieser überragende Innendienst, den wir haben, die wirklich alle am gleichen Strang ziehen. Da guckt keiner auf die Stunde, da guckt keiner drauf, ob Samstag, Sonntag oder was auch immer ist. Alle mit Physios und Ärzteteam etc., alle ziehen am selben Strang. Und das macht halt unglaublich Spaß. Du kannst zu jeder Tages- oder Nachtzeit unseren Thorsten, unseren Doc anrufen und fragen, wenn du selbst mal Probleme hast oder so. Das ist nie ein Problem und das ist schon super. Und ich glaube, das ist wirklich das große Plus von Flensburg, dass wir das immer wieder schaffen, irgendwie das so zu machen.
Grundsätzlich haben wir ja auch so ein bisschen über Stunden oder die haben wir ja auch über Investitionen und Zeiten gesprochen. Beziffern wollen wir das gar nicht, aber wir haben schon so ein bisschen, kleines bisschen über Ausgleich gesprochen. Was ist denn, Inge, bei dir eigentlich dein Ausgleich, um wieder runterzukommen von dem ganzen Stress?
Hier, mein Zuhause. Das ist es.
Und lesen,
ja, genau.
Lesen
ja.
Im Ruhrkirch.
Lesen im Ruhrkirch, ja. Genau. Das ist wirklich mein Zuhause. Bin unglaublich gerne zu Hause.
Kai fährt auf dem Rasenmäher.
Genau, auf dem Rasenmäher und basteln. Oder aber wie gesagt, das Zuhause sein. Ja. Also überhaupt, das ist einfach so. Klar haben wir als Ausgleich, wir machen auch schöne Urlaube, wir gehen unglaublich gerne Skilaufen. Ja. Zum Beispiel, das sind natürlich auch so Ausgleichgeschichten. Also letztes Jahr durch Corona leider ja nicht, aber wir beten jetzt schon, dass wir Weihnachten wieder los dürfen. Das ist dann immer so Phasen, wo man dann eben wieder Luft holt, nach einer anstrengenden Hinrunde zum Beispiel.
Weihnachten ist ja auch ein gutes Stichwort. Ich habe dich aber unterbrochen, Kai. Du
alles
wolltest
gut.
Noch so ein bisschen.
Nö, auch das, wie gesagt, Skilaufen, das ist so unser Herzenswunsch immer.
Ja. Weihnachten, gutes Stichwort. Vor allem im Zusammenhang, wenn man über die SG-Familie nachdenkt. Das ist ja schon ein starkes Stück, Inge, bei Meisterfeier oder Weihnachtsfeier zu sagen.
Ja, weil wir Weihnachtsfeier jedes Jahr haben.
Sehr gut, sehr gut. Und sie findet hier zu Hause statt, in Moorkirch. Das wusste ich ja vorher gar nicht, bevor ich die SG-Doku gesehen habe. Marc, da hatten wir ja auch eine Folge.
Ja.
Das war ja auch die Folge mit Jöran und mit Isabel Hofmann, mit der Pressesprecherin. Und Das wusste ich vorher nicht, bevor ich die Doku gesehen habe, dass ihr hier Weihnachtsfeier macht. Und ich fand das so cool, wie hier alle waren, kitschige Weihnachtspullis anhatten.
Ich habe mir gleich einen bestellt, den Jim anhatte. Sehr den gut. Fand ich geil.
Wie ist die Idee zustande gekommen? Wann wurde die geboren?
Ja, weißt du, das fing eigentlich damit an, die Jungs waren im Skandinavienpark, da ist doch diese Funpark. Und die haben oben so eine Lounge, die kannst du mieten. Und was uns so ein bisschen auf den Senkel gegangen ist, wir waren ja nicht alleine da. Dann kamen die Leute natürlich, wollten Autogramme und fotografieren. Und die Jungs sollen ja mal was, eine Zeit für sich haben mit ihren Familien. Und da sagte Kai, weißt du was, dann machen wir das bei uns zu Hause in der Scheune. Ne? Mal gucken, was wir da basteln können. Und so ist das dann passiert. Und dann dekorieren wir das schön und dann kann es losgehen.
Es gibt ja wenig Stellen, wo man irgendwie einen 3,50 Meter oder fast 4 Meter Tannenbaum hinstellen kann. Und ja. Das wirkt schon. Das hat schon, also das ist wirklich sehr weihnachtlich. Alleine wenn du dann den Geruch von den Tannen und so weiter hast und das und irgendwie in der Scheune mit den Kindern, das spielt keine Rolle, ob da irgendwas umfällt. Das ist egal irgendwie. Das ist alles völlig entspannt. Alle sind irgendwie tiefenentspannt und das macht schon einen Riesenspaß. Da haben wir dann auch unseren Weihnachtsmann und nachmittags gehen die noch ein bisschen Pony reiten, die Kinder und so ein bisschen Programm drumherum. Und dann haben wir hier unseren Dorfschlachter, der überragend grillt und wie man weiß, Handballer essen halt auch sehr gerne, auch mal sehr gerne ein gutes Stück Fleisch. Und das macht halt super Spaß. Das ist einfach ja so ein bisschen mehr. Leider muss man natürlich sagen, letztes Jahr auch wieder Corona durften wir nicht oder haben wir es nicht gemacht, weil wir eben die Frauen nicht mit in der Kohorte waren. Da konnten wir das Risiko nicht gehen. Und wir haben halt immer größere Terminprobleme, einen Termin zu finden, wo wir überhaupt in der Lage sind, das, weil ich brauche schon 1-2 Tage Vorbereitung mit Einräumen und Machen und Tun. Und die Jungs müssen auch dürfen, da die können ja nicht direkt vorm Spiel dann irgendwie hier grillen, wenn dann irgendwie eine Vorbereitung wäre oder ein Training oder wie auch immer. Das ist halt ganz schwierig. Das ist leider, wird das immer ein bisschen schwerer, irgendwie einen Termin zu finden. Aber das werden wir mit unserem Kapitän bei Gelegenheit für dieses Jahr besprechen, ob wir eine Möglichkeit finden oder nicht.
Unbedingt. Ihr beiden seid dann auch die Eventmanager.
Ja, für das Event. Nee, wir haben ja in der Mannschaft einen Eventmanager, mit dem wird das dann besprochen. Aber für die Weihnachtsfeier, die helfen auch. Ja. Also wenn einer, keine Ahnung, wenn wir sagen, hier, wir brauchen Hilfe beim Aufbau, dann taucht da auch der ein oder andere auf und hilft mit Einräumen und Möbel tragen. Und wir müssen dann ja auch Gestühl mieten und so weiter und so weiter und eine Heizung und egal. Aber dann, nee, das Groß, das Dekorieren, das macht Inge eigentlich alleine. Und das macht ihr auch
an und dann unglaublich wächst das viel so. Spaß.
Ja. Wer ist der Eventmanager in der Mannschaft?
Muss ich jetzt überlegen.
Ich glaube, diesmal ist das Hampus. Ne?
Ich glaube, Hampus, ja.
Letztes Mal war das noch Jakob.
Ja, genau. Ja. Ich glaube, Hampus.
Okay. Ja. Ja, schön. Nee, das waren auf jeden Fall schöne Bilder.
Ja, es macht, wie gesagt, es macht auch Riesenspaß. Also das ist echt, das ist immer, wenn man dann danach irgendwie, alle sind dann weg und dann sagt man, ja, das war wieder super gelungener Abend. Und das macht jetzt einfach super. Und inzwischen machen wir das, muss ich ehrlich sagen, auch so, dass mein Bruder oder wer auch immer dann nochmal anschließend, dass wir das dann ein bisschen stehen lassen und dass wir die Scheune dann noch 1-2 Mal mit Freunden nutzen und dann nochmal schön sitzen, Glühwein trinken, wenn wir zumindest die Zeit haben.
Kann man das auch für eine Weihnachtshochzeit nutzen?
Kann man theoretisch schon.
Jannik, ist es bald soweit?
Ah, aber nicht an Weihnachten. Okay. Sehr schön. Wir haben über skurrile Anfragen für Handwerksarbeiten gesprochen. Wir müssen nochmal zurück zu den Auswärtsfahrten. Ne? In so vielen Jahren, ihr beiden, da geht auch mal was schief. Mit Sicherheit. Was sind da so eure Erinnerungen, wo mal was daneben gegangen ist oder wo mal echt, wo ihr euch verfahren habt, zu spät wart?
Das ist uns noch nicht passiert.
Nee, wollte ich sagen, das ist uns heute noch nicht passiert. Nee.
Das Verfahren, mal wenn da irgendwo, manchmal das Navi hat das ja nicht, wenn das mal ganz neu irgendwo ausgebaut ist oder so, dass du dann irgendwo wirklich mal.
Aber so richtig extrem
also
eigentlich
richtig
nicht.
Extrem verfahren.
Also die extremste Situation, glaube ich, haben wir vor Jahren. Da war Lube aber noch Trainer. Aber das waren dann wieder so fliegerische Geschichten, dass wir auf dem Rückweg Schnee, Chaos, München, keiner landen, keiner starten konnte. Und wir hatten tatsächlich 100% Gepäckverlust. Das heißt, wir sind in Hamburg gelandet mit nicht einer Tasche. Das war so das Skurrilste, finde ich, was wir so mitgemacht haben. Da habe ich dann 3 volle Tage von morgens um 8 bis abends um 8 auf dem Hamburger Flugplatz zugebracht und habe da die Münchenflieger abgewartet und habe jede Tasche einzeln aus dem Gepäckraum geholt und wieder nach Flensburg gefahren. Und wir hatten dann irgendwie, keine Ahnung, 2-3 Tage weiter wieder ein Champions-League-Spiel gegen Bukarest, glaube ich. Ich weiß nicht, damals. Und da hatten wir tatsächlich so einen Notbedarf packen müssen. Die sind dann wirklich mit Notklamotten dahin geflogen und mit einigen nicht mit ihren Schuhen, mit den eigenen und so weiter, weil wir eben noch vieles nicht wieder da hatten. Und das war so das Skurrilste oder das Anstrengendste, was, finde ich, in der Zeit passiert ist. Daher fahren wir eben auch so gerne, weil die Fliegerei auch seine Tücken mit sich bringt, wenn mal irgendwo eine Tasche verloren geht und man da irgendwie ewig hinterher suchen muss.
Ja, klar. Ist das eigentlich, wie üppig ist das ausgestattet? Also würde ich jetzt denken, beim Fußball wäre jetzt kein Problem, da nochmal 6 Trikotsätze
schnell zu organisieren. Nee, in der Champions League, aber so üppig ist es denn ja nicht. Da ist die Farbe dann festgelegt, dann musst du die Farbe tauschen. Klar haben wir was in Reserve und wir können dann auch neu drucken, aber das sollst du in der Kürze der Zeit dann immer schaffen. Nein, wir reisen mit 3 Sätzen. Also jeder hat 3 Trikots von der und der Farbe mit. Und das reicht normalerweise auch. Du hast 1 an der Bank liegen, wenn irgendwas zerreißt während des Spiels, und 1 wechseln sie in der Pause. Also 2 sind in Gebrauch und das dritte ist quasi nur eine reine Reserve, die mit ist. Aber wenn, wie gesagt, die Trikottasche jetzt komplett fehlt, dann ist das halt weg. Wobei, wie gesagt, das kriegt man alles noch, wie du so sagst, da findet man Reserven. Aber so die Schuhe und so, das ist eigentlich das größere Problem. Wenn die Taschen der Spieler fehlen, wo dann irgendwie Equipment drin ist, was sie dann wirklich, das ist also gerade Schuhe, sage ich mal so, das ist schon ein echtes Thema.
Ja.
Das haben auch die meisten, muss man sagen, jetzt im Handgepäck. Weil ihre Schuhe, das Risiko gehen sie gar nicht mehr ein, dass sie das in ihrer Tasche
haben. Ja, Marc, du kennst es auch, da ist man dann ja, nicht so wirklich kompromissbereit. Ne?
Nee, und ein wenig unentspannt, vor allem nicht nur die Schuhe, es gibt ja auch manchmal irgendwelche Utensilien, die man dann immer tragen muss als Ritual und da wäre meine Frage noch, weil ich mich tatsächlich gar nicht mehr so dran erinnern kann, was ist eigentlich das Equipment gewesen, das skurrilste Equipment, was ihr für einen Spieler mal mitschleppen musstet? Also wer hatte eigentlich das auch bei Spielen an oder musste vor den Spielen durchführen, wo man irgendwas für brauchte? Ich muss ehrlich gestehen, ich komm nicht drauf. Habt ihr noch was?
Na, das Skurrilste, glaube ich, war damals, kann man ruhig sagen, das ist ja auch nicht böse, war Matthias, das, der ja, grundsätzlich mit 9 Socken gespielt hat.
Also muss also neue Socke sein.
Immer mit Nageln die 9 Socken
gespielt.
Was jeder hasst eigentlich, weil die immer besser werden, wenn sie 5-6 Mal gewaschen sind. Ja. Aber er hat gerade grundsätzlich mit 9 Socken gespielt. Er war sicherlich schon einer, der, ich glaube, seinen Spieltag komplett gleich verbracht hat. Immer.
Ja.
Aber sonst, jeder hat so, glaube ich, seine Rituale inzwischen, das ist so.
Das hat doch auch, das hat Tobias Karlsson mal erzählt, der sich ja mit Matthias Andersson das Zimmer geteilt hat, dass da immer der kleinste Lichtschlitz auch zugetaped sein musste an den Fenstern und so, damit kein Licht reinfällt. Das wurde alles zugemacht. Das fand ich auch sehr kurios.
Ja, genau.
Ja, der war sehr, sehr fokussiert und hat das mit 110% gemacht.
Ja, genau, das kann man sagen.
Ja. Ihr habt ja auch, keine Ahnung, könnt ihr das überhaupt noch benennen? Wie viele Spieler habt ihr erlebt bei der SG?
Nee, kann ich nicht, ehrlich gesagt. Ja. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Nee, schwer zu sagen.
Mit dem ihr am längsten zu tun hattet, war sicherlich Jakob, ne?
Genau, Jakob, lass es fahren. Genau, jetzt ja Hampus inzwischen auch schon viele Jahre. Ja. Tobias war lange da, Holger natürlich auch sehr lange. Nee, wir haben schon ein paar Urgesteine inzwischen dabei und miterlebt und auch verabschiedet. Und
das hilft, denke ich mal, sicherlich auch bei der Arbeit, dass bei der SG, das ist ja auch ein Verein, wo viel Konstanz ist im Personal. Und das sind ja wirklich sicherlich Spieler, die ihr dann über Jahre kennt.
Genau.
Und die meisten haben ja auch in der Regel das Ziel, lange hier zu sein.
Genau, da weiß man eben super gut, was man voneinander zu halten hat und was man erwartet und wie man miteinander umgeht. Und das macht halt einen riesen Spaß. Das ist schon super.
Ja, schön. Marc, hast du noch irgendwas?
Auch von meiner Seite wäre vielleicht für die Zuschauer oder Zuhörerinnen und Zuhörer noch ganz interessant. Jetzt gibt es einen Managerwechsel nach vielen Jahren. Auch für euch eine alte Bekannte mit Holger. Grundsätzlich, wie habt ihr, das ist für mich auch ganz interessant, eigentlich den Wechsel von Holger so erlebt, auch jetzt in die Geschäftsstelle und auch auf was kann sich die SG aus eurer Sicht auch freuen, wenn Holger jetzt in die Managerposition wechselt?
Also ich finde, er hat das von Anfang an schon ganz toll gemacht. Also, er hat so viel Bock dazu, das merkt man. er haut sich da voll rein, so im Moment. Und ich denke mir, dass er dann auch ein guter Manager wird. Klar, man muss da ja auch erst reinwachsen. Das geht ja nicht von heute auf morgen. Aber ich glaube, er macht das gut. Wird das gut machen, auf jeden Fall.
Definitiv.
Also ich bin auch super froh zu der Entscheidung, weil wir eben, wie ich gerade sagte, schon so viele Jahre miteinander zu tun haben und irgendwie genau wissen, was wir voneinander zu halten haben. Und ich glaube, in unserem Job, wo man so dicht immer oder so viel auch unterwegs ist und natürlich auch oft gestresst ist, das ist ja keine Frage, ist das ganz wichtig, dass man irgendwie ein gutes und angenehmes Umfeld hat und irgendwie gut miteinander umgeht. Und das freue ich mich schon sehr, dass ich jetzt nicht irgendwie einen wildfremden Chef vor die Nase kriege, wo ich wieder gar nicht weiß, wie man drauf zu reagieren hat und was kommt. Das ist ja einfach so, das ist ja dann immer eine Überraschung. Und in dem Fall ist das schon echt super. Das ist schon sehr, sehr angenehm.
Die Zeit von Dirk endet. Wie sieht's bei euch aus?
Naja, ich bin 57, ich habe noch ein paar Jahre. Ich muss noch ein bisschen oder will noch ein bisschen, das ist so. Nee, ich würde das schon gerne bis zu meinem 65. so weitermachen. Also wenn ich darf und alle keiner was dagegen hat, dann auch von meiner Seite werde ich den Beruf nicht nochmal wechseln. Dann werde ich das bis zu Ende machen.
Ja, also ich denke mir so 2 Jahre werde ich das noch machen und dann werde ich mich zurückziehen. Also ich glaube, als erstes lasse ich den die Auslandsfahrten mit weg und dann ein bisschen gemacht. Klar, ich höre nicht ganz auf zu Hause, ganz normal. Ne? Mhm. Aber das strengt schon an. Ne? Vor allen Dingen, wenn man ein bisschen älter wird. Sind immer viele Menschen, ja, jetzt mal abgesehen von Corona, aber sind immer viele Menschen, es ist immer tierisch laut. Und in der Kabine ist ja immer laute Musik. Also irgendwann denkst du, oh, es strengt an.
Ja, ne? Und das war Kritik an Mario Steinhauser.
Ja, genau. Er ist jetzt gar nicht mehr zuständig, glaube ich. Warte, er hat ja gerade gewechselt alles.
Wer hat das jetzt?
Weiß ich nicht genau. Ich glaube Kevin.
Ja,
ich glaube, Kevin ist Musik.
Als Kevin
ist jetzt Musik.
Früher bei uns war auch schon Musik. War sehr gut.
Okay.
Dann erhöht sich die Halbwertszeit auf mehrere Jahre.
Ja, genau. Geschmäcker sind ja verschieden.
Ja, natürlich. Das super. Ist so.
Ja. Nee, aber ich soll noch ein paar Jahre, das nützt nichts. Das ist ja so.
Das wünschen sich alle bei der SG sicherlich auch sehr, dass ihr als Duo weitermacht.
Ja, ich finde, man muss irgendwie, keine Ahnung, wir spielen toi, 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 irgendwie in der europäischen Spitze und auch in der deutschen Spitze seit vielen Jahren. Und dann, finde ich, gehört dieser hohe Anspruch an jede Position, also nicht nur an die Betreuung, auch an die Physios und so weiter irgendwie dazu. Ich finde, man muss einen hohen Anspruch an diese Jobs haben, weil ich sage immer, Erfolg ist wie ein Stück Kuchensoße. Jeder hat irgendwie eine kleine Scheibe davon. Natürlich hat die Mannschaft die größte Scheibe, das ist ja logisch. Aber trotzdem kann jeder irgendwie ein kleines Stückchen dazu beitragen, ob das sind unsere Physios, unser Doktor oder unser Innendienst, der eben überragend, wie ich schon sagte, arbeitet. Und ich finde, das gehört alles irgendwie dazu. Und da muss man auch diesen hohen Anspruch, finde ich, ein bisschen haben und auch immer wieder überlegen, mache ich alles richtig oder muss ich irgendwas anderes machen oder sich dann auch wieder versuchen, weiterzuentwickeln.
Ja. Spürt ihr da auch so Druck oder ist das intrinsisch, also nur aus euch selbst heraus?
Ach, natürlich fühlt man, man fühlt, das heißt Druck, aber wenn man dann so zu den Spielen, doch, ich bin schon auch vorher aufgeregt. Ja, und dann überlegst du wieder, hast du jetzt alles, hast du an alles gedacht, hast du alles vernünftig vorbereitet? Das geht natürlich im Kopf, das bleibt ja nicht aus. Das ist ja einfach so. Ich möchte den Trainer jetzt nicht erleben, wenn ich sage, hier, keine Ahnung. Der Spieler kann leider nicht spielen, weil ich habe keine Klamotten mit. Zum Beispiel jetzt nur. Das darf natürlich nicht passieren. Das ist auch toi, 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 noch nie passiert, wird auch nicht passieren. Und trotzdem denkt man darüber nach oder träumt mal davon, dass man irgendwas sagt oder irgendwas nicht so funktioniert hat. Mhm. Aber ich finde, dieser Anspruch muss einfach da sein, da immer 100% zu geben und immer so gut wie möglich zu sein. Dass man Fehler macht, das gehört zu jedem Menschen dazu. Das ist so.
Absolut, ja. Ja, wann auch immer das sein wird, dass ihr hoffentlich nie aufhört, werden es große Fußstapfen sein.
Definitiv.
Ja. So, Marc, ich frage dich jetzt nochmal.
Von meiner Seite, ich freue mich einfach, dass man heute auch mal wieder so miteinander schnacken konnte und dass ihr so auskunftsfreudig wart und waren auch wieder viele neue Infos für mich dabei. Und ich freue mich. Und wie gesagt, diese gemeinsame Verbindung mit der Disco-Nacht, das werde ich mein Leben nicht vergessen, werde ich meinen Kindern später erzählen, wenn sie vielleicht mal mit 17 aus der Diskothek geworfen werden.
Dann ist hoffentlich jemand da, der sie mitnimmt.
So ist es.
Ja, genau. Ja, sehr schön. Also vielen Dank, Kai. Vielen Dank, Inge.
Nichts zu danken. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Das hat Spaß gemacht und ich kann sagen, dass ich mich zu Recht auf die Folge gefreut habe, seit wir Hölle Nord den Podcast geplant haben. Eigentlich wollte ich am Anfang sagen, dass wir, zur Erklärung wollte ich das sagen, dass wir die Folge in der Vorbereitung aufnehmen. Nicht genau wissen, wann wir sie ausstrahlen. Wenn ihr dann irgendwas Aktuelles in der Folge vermisst, dann liegt es daran, dass wir die Folge eben sozusagen vorproduziert haben. Ja, ansonsten freuen Marc und ich uns jetzt auf die kleine Führung hier übers Grundstück, durch die Scheune, durch das Lager mit den Trikots und Materialien. Euch wünschen wir eine gute Zeit. Schön, dass ihr reingehört habt. Alle Hölle Nord-Folgen gibt es weiterhin bei saz.de und auf allen bekannten Podcast-Plattformen. Ihr könnt uns weiterhin jederzeit schreiben und wir hören uns dann in 2 Wochen wieder im Hölle Nord-Podcast. Bis dann.
Tschüss.
Tschüss.